heute bei mir im Neunetzcast Markus Beckerdahl. Hallo Markus.
Hallo Marcel.
Ich dachte, jetzt endlich mal, nachdem du dich endlich von Netzpolitik.org gelöst hast, hast du jetzt Zeit, bist du jetzt frei, kann ich dich hier mal in den Podcast mal reinholen. Da können wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen, die letzten 20 Jahre. Ich weiß gar nicht, du kannst ja vielleicht gleich mal sagen, wann du eigentlich damit angefangen hast. Ich glaube, es muss 2003 oder 2004 gewesen sein. Aber ich habe, als ich 2006 mit Neunetz.com angefangen habe, da war Netzpolitik.org schon so ein alter Hase. Das hat sich so angefühlt, das war schon etabliert. Das gab es schon ganz lang. Und für mich hat sich so angefühlt, als ich dann angefangen habe mit dem Bloggen, als wenn ich da zu spät dran bin und so ein Nachzügler bin. Das ist immer ganz interessant, wenn man da so rückblickend da mal so drauf schaut, dass man im Grunde genommen nie zu spät dran ist. Aber vielleicht, du hast dich ja jetzt endgültig zurückgezogen, hast das ja auch öffentlich verkündet und dann überall Glückwünsche und alles bekommen und nochmal. Und deswegen war das auch so ein bisschen mein Überlegung, Mensch, das ist ja wirklich Wahnsinn, so 20 Jahre alt. Das wäre doch mal ganz interessant, wenn wir zwei alte Hasen oder Thierry Chevel hat sich und mich im letzten Podcast mit die Methusalems des Internet genannt. dass wir da mal so ein bisschen auch mal so über die Zeit sprechen. Weil für mich halt auch ganz interessant ist, es wird dir vielleicht ganz ähnlich gehen, aber als ich angefangen habe, mich mit den Themen zu beschäftigen, bei mir war das damals dann so der Anlass, die Web 2.0-Welle, als ich dann auf diese ganzen interessanten Web-Anwendungen da gestoßen bin und ich fand das alles ganz interessant, hatte erst auf meinem privaten Blog dann drüber geschrieben und dann dachte ich, naja, es wäre vielleicht sinnvoll, das auf wirklich auf einem Fachblog zu machen, wo ich nur diese Themen behandle und daraus ist dann Neunetz.com dann irgendwann auch die Podcasts raus erwachsen. Aber das war ja damals, als wir das gemacht haben, war das ja ein Randthema, ein Nischenthema, das, sage ich jetzt mal, in der breiten Öffentlichkeit in Deutschland niemanden wirklich interessiert hat. Und das kann man ja jetzt heutzutage nicht mehr so richtig behaupten. Also vielleicht, lass uns mal damit anfangen. Wann hast du denn eigentlich angefangen mit Netzpolitik.org?
Netzpolitik.org gab es, sagen wir mal, im Vorläufer 2003. Da war das so für ein Jahr so ein Aktivistenblog. Damals war ich engagiert in der Kampagne gegen Softwarepatente, bin da zum Lobbying und Aktivismus nach Brüssel, nach Straßburg, zu den Europaabgeordneten gefahren, war gleichzeitig noch in einem UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaftsprozess, der zwischen 2002 und 2005 mit zwei großen Weltgipfeln stattfand und habe auch darüber geblockt, wie es so ist, wenn man auf einmal als so junger Mensch bei der UNO ist, alles dreht sich ums Internet. Bei jeder Sitzung fragt man sich, kommt man rein, kommt man nicht rein und einfach so quasi von dort tagebuchartig berichtet habe. Und die jetzige Form von Netzpolitik.org, also quasi chronologischer Newsblog, Newsmedium, was immer journalistischer geworden ist, das ist im Sommer 2004 dann gestartet.
Die erste Version hat das, wer hat das gelesen? Also sind dann damals auch schon Journalistinnen auf so etwas gestoßen oder eher noch nicht so, weil das da auch noch online grundsätzlich so noch nicht so ein Thema war und auch Online-Quellen finden da, glaube ich, in Redaktionen auch noch nicht so war. Also gab es da, hattest du da das Gefühl, dass das da schon irgendwo Anklang gefunden hat oder war das dann eher so unter Aktivisten, dass das dann gelesen wurde?
Also ich glaube, die vier oder fünf Journalistinnen, die es damals gab, die das Thema bearbeitet haben, die haben das wahrscheinlich auch schon gelesen, weil es gab ja schon eine sehr starke Vernetzung unter den, lass es mal 50 Menschen in Deutschland sein, die damals quasi sich um netzpolitische Fragestellungen gekümmert haben. Die konnte man ja alle noch in einen Raum einsperren, sozusagen. Ja, da hat man ja jeden, der dazukam, nochmal irgendwie, konnte man Hände schütteln, sozusagen. Das ist ja heute irgendwie, heute kommen zigtausende zu Chaos Communication Kongressen und oder zur Republika. Und also es ist ja ein unübersichtliches Feld, aber damals war es echt so, naja, es gab halt die paar Handvoll Menschen, die sich darum gekümmert haben und für die habe ich dann sozusagen auch berichtet.
Das war aber doch dann, aber war das dann auch die deine Entscheidung dann einfach, also ich meine, zum einen ist es natürlich, wenn man anfängt mit Schreiben und öffentlich und so, dann ist es natürlich auch, dass das dann auch Spaß macht, dann, wenn man damit anfängt und das dann weitermacht. Aber war das dann deine Entscheidung dann auch zu sagen, dann, jetzt habe ich das hier schon gemacht und jetzt mache ich das sozusagen nochmal auf einer höheren Ebene und begleite dann auch öffentlich mit Texten die Dinge, die mich beschäftigen, die Themen, die Netzpolitik-Themen, weil die in den klassischen Medien nicht stattgefunden haben? Oder was war damals so ein bisschen? Oder einfach nur, weil es sowieso in deinem Kopf war, uns musste raus? Oder was waren da so die Anreize oder die Gründe?
Ja, der Vorgänger war sozusagen eine Mailingliste, die ich 2000 gegründet habe, wo auch stand schon 100, 200 Menschen drauf waren und wo eigentlich bei mir die Vorstellung war, wenn da alle interessanten Artikel drüber posten sozusagen, dann kriegt man doch super viele Informationen. In der Praxis bin ich der Einzige, der mehr oder weniger an alle sozusagen interessante Artikel geschickt hat, wo ich dann irgendwann dachte so, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann gab es aber auch auf einmal Blogs. Ne? Ich meine, Blogs gab es 2000 noch nicht. Ne? Und ich habe am Anfang habe ich auch Blogs nicht als Blog gesehen, sondern als, hey, Open Source Content Management System, was mir irgendwie erspart, dass ich irgendwie die Hälfte der Zeit mit HTML mich beschäftigen muss.
Per FTP hochladen oder so.
Ja, und dann gab es ja so Entwicklungen, ne? So ab 2003, 2004, der amerikanische Wahlkampf, ne? Also damals so die Howard Dean-Kampagne, wo zum ersten Mal quasi Netzaktivistinnen quasi all die Open-Source-Tools, die es da gab, genutzt haben, um quasi Knotenpunkte zu schaffen, sich zu vernetzen und quasi eine Teilöffentlichkeit, Gegenöffentlichkeit im Netz aufzubauen, jenseits der etablierten Mediensysteme sozusagen, um halt Howard Dean als damaligen quasi Außenseiter quasi bei den demokratischen Präsidentschaftswahlen gegen das Establishment auf den Weg zu bringen. Und das war eine sehr faszinierende Zeit, wo ich dann auch aus der Beobachtung, ich war vorher schon beruflich in der politischen Kommunikation im Netz tätig, irgendwie quasi festgestellt habe, oh, Knotenpunkte schaffen, sich mit anderen zu vernetzen, diese ganzen Werkzeuge, die endlich mal funktionieren, ja, mehr oder weniger so, aber die einfach mal ausprobieren und schauen, was man damit machen kann und gleichzeitig über so einen Knotenpunkt das weiterzumachen, was ich nämlich vorher auf der Mailingliste gemacht habe, nämlich auf interessante Dinge verweisen und dann auch mehr und mehr zu kommentieren, zu sagen, und das ist dann ja größer geworden.
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Also Howard Dean war damals ja da wirklich so etwas, wo erstmals ganz viele Leute gesehen haben, okay, hier gibt es ein Potenzial für Organisation, für Kommunikation, für Koordinierung, auch so aus dem Grassroots heraus oder Aktivisten oder wie auch immer, ne, vorbei an etablierten Strukturen. Ne? Also das hat ja dann die nächsten 15 Jahre unterschiedliche Richtungen auch zum Teil genommen. Aber dieses Potenzial, ne, das wurde ja, glaube ich, da schon im ersten erstmal bewusst, was er dann später Obama dann auch gut dann darauf aufbauen konnte, was man dann da gesehen hat, was möglich ist. Aber lass uns doch mal dann so ein paar Jahre nach vorne springen und so ein bisschen auch in die Themen so reingehen, mit denen du dich da dann auch dann intensiv beschäftigt hast. Ich fand es immer, ich weiß gar nicht, ob ihr das heute noch da stehen habt, aber ganz lange hattet ihr als Slogan irgendwas mit so Selbstverteidigung irgendwie dann immer.
Digitale Selbstverteidigung.
Ich finde das immer ein bisschen, also das trifft es ganz gut, was ihr macht. Es kommt mir immer so ein bisschen, das ist mir zu stark reaktiv so ein bisschen irgendwie. Nicht so, da ist so nicht so proaktiv irgendwie so drin, habe ich das Gefühl. Selbstverteidigung natürlich, also man reagiert natürlich auf etwas, ne, weil man verteidigt sich. Aber ich finde, dass es das schon ganz gut zusammenfasst. Und es war ja auch zum Teil, als ich jetzt im Vorfeld nochmal nachgedacht habe, dachte ich, naja, die letzten Jahre, das war ja schon die Zeit, über die wir jetzt hier sprechen, war ja nicht nur in der Netzpolitik, sondern grundsätzlich in der deutschen Politik, war ja schon sehr dominiert von denen, die auch im Kanzleramt saßen und das gestellt haben, ne? Also auch von der Union, von Konservativ und relativ Dinge, die eher so in die Richtung, gegen die man sich wehren musste, passiert sind, ne? Wir haben ja dann auch ganz viel, also ich erinnere zum Beispiel mich da in dem Sinne zum Beispiel dran, wir haben ja so super und sowas hatten wir ja alles, aber wir hatten ja hier auch ganz stark die Leistungsschutzrechtdebatte damals, als die Presseverlage das Leistungsschutzrecht wollten, als eine Ausweitung des Urheberrechts für die Presseverlage. Und da habt ihr dann auch viel dazu gemacht. Ihr habt dann bei mir auch viel dazu gemacht. Das war auch in der Zeit, in der ich dann damals auch Jerry Chevelle von Perntauer kennengelernt habe, die auch da viel gemacht haben. Und das war schon so ein Thema, was für mich sehr prägend war, weil ich da relativ viel Energie reingesteckt habe, das am Ende dann aber dann trotzdem so durchgegangen ist, wie das geplant war. Da ist für mich auch zum Teil viel Idealismus dann auch auf der Strecke geblieben. Also die Älteren werden sich erinnern, aber für die Jüngeren vielleicht, da ist dann damals natürlich dann, weil die Presseverlage dann in eigener Sache ein Gesetz wollten, sagen, dann sind sehr, sehr bizarre Dinge in den Medien passiert, sage ich jetzt mal. Da sind Texte geschrieben worden, die, ja, wie sage ich das jetzt, nicht der Wahrheit entsprochen haben, in ganz vielen Fällen. Wie siehst du denn das jetzt zurückblicken? Du hast ja ganz viel, also Netzpolitik ist ja immer auch so aktivistisch gewesen, hat ja auch immer so gegen sich ganz oft gegen Dinge gestemmt, die zum Teil von Vollzeitlobbyisten, die sehr nah an den zentralen Punkten der Politik auch Zugänge hatten, immer gekämpft. War es auch zermürbend oder hast du das Gefühl, dass ihr ganz viel auch erreicht habt? Steht ja sehr stark in der Öffentlichkeit im Netzpolitik. Das ist ja schon jetzt mittlerweile, da können wir ja vielleicht nachher auch nochmal drüber reden, ne? Hast ja schon mittlerweile guten Zugang auch zu den Redaktionen, beziehungsweise die Redaktionen, die entsprechenden Journalisten lesen mit. Da kann man natürlich dann auch so Taktgeber dann mit sein. Wenn du jetzt so rückblickend guckst, wie würdest du das insgesamt einschätzen? Sagen wir so den Track Record von Netzpolitik.org.
Na, in den besten Zeiten haben uns viele Industrielobbys dafür gehasst, dass sie zwar den Zugang, direkten Zugang zu politischen EntscheidungsträgerInnen hatten, ja, aber ein launiger Blogpost bei uns jahrelange Lobby-Bemühungen zunichte machen konnte, weil wir quasi eine Öffentlichkeit mobilisieren und sensibilisieren konnten, die auf einmal Licht auf politische Prozesse geworfen hat, die sonst keiner beachtet hat. Ja. Das war schon irgendwie eine interessante Erfahrung.
Also mit wenig Mitteln einen relativ großen Hebel, den du da bekommst, ne?
Genau, und vor allen Dingen sozusagen, ne, gegen so Prozesse, die eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund stattgefunden haben, wo es einfach sehr wenige Gegenressourcen gab und wo man auch gar keine Hebel hatte. Also 16 Jahre Merkel gab es, oder CDU, CSU gab es irgendwie wenig Möglichkeiten, irgendwo digitale Zivilgesellschaft irgendwie Gehör zu finden, während halt eigentlich sämtliche Industrielobbys die ganze Zeit mit am Tisch saß und Händchen gehalten hat, was auch sozusagen daran lag, dass halt überall dort irgendwie CDU, CSU, Parteigenossen, wollte ich schon sagen, Parteimitglieder quasi auf Lobbyseite irgendwie eingekauft worden sind, die halt dann mit ihren Parteikumpels irgendwie abends saufen gehen konnten. Das waren halt sozusagen, ja, also das war und ist, so funktioniert halt einfach Lobbying sozusagen. Und das war einfach 16 Jahre lang der Status quo. So. Und wir haben es aber geschafft, sozusagen vernetzt mit vielen anderen quasi, ja, Öffentlichkeit herzustellen, Themen zu vermitteln, Menschen zu sensibilisieren, dass sie auch davon betroffen sind und dass sie aber auch die Möglichkeit haben, sich dagegen einzusetzen. Und natürlich auch in vielen Medien immer mehr quasi Verbündete gefunden haben auf Redaktionsebene sozusagen, die dann auch quasi diese Themen irgendwie mitgespielt haben, um halt eine größere Öffentlichkeit zu schaffen.
Du hast gerade gesagt, mit vielen anderen zusammen eine Öffentlichkeit geschaffen. Da kannst du ja vielleicht jetzt auch noch ein paar andere auch noch hinweisen, weil da zum Beispiel finde ich, da ist ja Netzpolitik.org, wir haben natürlich die deutsche Öffentlichkeit ist jetzt nicht so groß wie jetzt zum Beispiel die englischsprachige, logischerweise. Aber trotzdem finde ich, dass es da in Deutschland noch sehr viel Spielraum gibt, was da noch mehr passieren kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier drauf schaue, dann würde ich jetzt sagen, bei dem Themenfeld, mit dem du dich beschäftigst und was ihr bei Netzpolitik.org macht, dann hat natürlich dann Linus, der ja dann auch lange bei Netzpolitik.org geschrieben hat, fällt mir dann halt noch der Podcast Logbuch Netzpolitik. Politik, heißt das, glaube ich, von Linus und Tim Pritloff ein. Und was ihr macht und was würdest du denn noch nennen an Öffentlichkeitsprojekten im deutschsprachigen Raum, die sich mit diesem Themenfeld beschäftigen, die aber jetzt nicht, sagen wir mal, ein Ressort bei einem klassischen redaktionellen Medium sind, also bei einer größeren Publikation?
Also da kann, so Fachdienste gibt es natürlich sozusagen, ne, jetzt mittlerweile professionelle, so wie Tagesspiegel Background, ne, und Table Media, die meine ich aber nicht. Genau. Was ich damit sage ist, wir haben nie im luftleeren Raum agiert. Wir haben immer sehr vernetzt mit dem, was man jetzt mittlerweile digitale Zivilgesellschaft nennt, interagiert, gemeinsam geschrieben, das ist, reicht vom Chaos Computer Club über Digital Courage bis jetzt Organisationen wie Gesellschaft für Freiheitsrechte, Algorithm Watch, Wikimedia und wie es sie alle gibt. Und darüber hinaus natürlich auch in vernetzten Strukturen mit anderen Bloggerinnen, später dann sozusagen Knotenpunkte in Form von Accounts auf sozialen Medien. Also das meine ich sozusagen, unsere Stärke war immer, dass wir ein sehr, ja, möglicherweise einflussreicher Knotenpunkt in einem riesigen Netzwerk an Akteurinnen waren, aber uns, wir so auch nicht alleine gesehen werden können, weil die Expertise kam ja teilweise auch von außen. Menschen haben uns geholfen sozusagen, ohne die wir viele Sachen gar nicht hätten machen können. Vor allen Dingen, als wir noch sehr prekär waren, eigentlich kein Geld hatten und eigentlich auf jede Hilfe von außen hingewiesen waren, sei es nur, dass wir juristische Hilfe brauchten, wenn wir mal wieder Abmahnungen erhalten hatten.
Ja, Geld ist ein gutes Thema. Es gibt auch noch mehrere Themen, die du jetzt angesprochen hast. Aber lass uns mal kurz mal zum Geld oder zu den Ressourcen kommen, weil das ist ja schon auch eine Herausforderung bei dem Thema, ne? Du hast halt, du willst es natürlich dann nicht hinter einer Bezahlschranke packen, das ergibt ja keinen Sinn. Ne? Du willst ja den Impact haben bei dem Thema. Gleichzeitig ist Werbung natürlich dann auch, sagen wir, herausfordernd. Und ihr habt jetzt, vielleicht kannst du mal grundsätzlich was sagen, weil du hast ja mittlerweile über die Jahre hat sich eine richtige Redaktion aufgebaut. Also du hast es ja jahrelang alleine gestemmt und dann langsam Leute dazugeholt. Und mittlerweile ist es ja eine richtige Redaktion, die halt auch entsprechende Kosten verursacht. Vielleicht kannst du da grob dazu was sagen, wie jetzt der Stand bei Netzpolitik.org ist, was die Strukturen sind, was die Ressourcen sind, womit das Geld verdient jetzt, wo du sie sich selbst überlassen hast und dich zurückgezogen hast.
Ja, sagen wir mal, die ersten fast 10 Jahre habe ich das eigentlich finanzieren können, weil ich damals New Thinking mitgegründet hatte und mitgeführt habe. New Thinking Communications war eine Open-Source-Agentur sozusagen. Wir haben hauptsächlich Open-Source-Infrastrukturen für zivilgesellschaftliche Akteurinnen entwickelt, betrieben, haben gleichzeitig auch noch für Open Source geworben sozusagen, also in Zeiten, als das noch viele als Kommunismus angesehen haben und das eher so belächelt wurde sozusagen. Ne? Aber uns war damals schon klar, Open Source ist die Zukunft, jetzt ist es die Gegenwart, aber das ist eine andere Geschichte. Aber sagen wir mal, fast 10 Jahre lang habe ich dann sozusagen diese Ressourcen nutzen können und dann lieber auf Gehalt verzichtet oder auf zusätzliche Business-Möglichkeiten, um halt Zeit zu haben, mich darauf zu konzentrieren. Und die Republika hat sicherlich auch in den ersten Jahren dazu beigetragen, dass wir uns das leisten konnten. Aber irgendwann war der Punkt auch erreicht, als ich dann Mitstreiterinnen brauchte sozusagen, also dass man mal über die ersten Festangestellten nachdachte, wo auch klar war, Werbung funktionierte damals überhaupt nicht. Also wir hatten eine Zielgruppe, wo eigentlich fast jeder technisch kompetent war, sich einen Adblocker einzurichten. Wenn wir Werbung verkauften, sah die halt keiner. Vor allen Dingen gab es eigentlich auch nur Werbetreibende, auf die wir wiederum keine Lust hatten, weil wir wollten uns ja auch nicht von Google oder Co. finanzieren lassen, um dann gegen Google und Co. quasi zu berichten. Ne? Also das waren alles immer so Fragestellungen, wo wir aber dann auch im Dialog mit der Community quasi das immer transparent gemacht haben und irgendwann hieß es halt so immer mehr so, ich würde euch auch Geld spenden. Und dann kann man das natürlich über eine Firma laufen lassen, die das damals ja betrieben hat, wie New Thinking, aber das war mir immer so ein bisschen fishy und ich wollte auch immer größtmögliche Transparenz haben. Deswegen haben wir dann irgendwann einen Förderverein gegründet, um einfach darüber Spenden einsammeln zu können, der gemeinnützig wurde, um davon dann die Redaktion quasi finanzieren zu können. Und waren dann überrascht, als wir 2013 damit online gingen, dass wir einfach vom Start weg sozusagen unser Minus, was wir da jeden Monat gemacht haben, sofort gedeckt hatten und auch erst anfangen konnten, über neue Stellen nachzudenken. Ja. Und das ist dann innerhalb von 10 Jahren quasi von dem Start der freiwilligen Leserinnenfinanzierung bei netzpolitik.org zu einem Millionenprojekt geworden. Das heißt, ich glaube, das erste Mal haben wir 2022 die Millionengrenze überschritten. Und jetzt sind es so 1,1, 1,2 Millionen. Ich vermute mal so, neben Korrektiv und der Taz gibt es kein anderes Medium in Deutschland, was quasi über Spenden so viele Einnahmen hat. Und das hat uns die ganze Zeit ermöglicht, quasi als Redaktion zu wachsen. Und jetzt sind im Moment, glaube ich, ich bin jetzt nicht mehr verantwortlich für die aktuellen Zahlen, aber ich glaube, es sind so 16 oder 17 Festangestellte. Jetzt nicht alle auf Vollzeit, aber die quasi aus diesen 1,1 Millionen neben allen anderen Unkosten finanziert werden können.
Hm. Und sind das dann vornehmlich kleine Spenden von Einzelpersonen oder wie teilt sich das, auf?
Ja, das ist total faszinierend, ne? Also es gibt dann teilweise Spenden von einem Euro. Muss ich dann auch, wo man auch, ja, das ist natürlich.
Das ist gut ist für immer die Bank.
Ganz, ja, das ist immer ganz lieb und nett gemeint, ne? Aber eigentlich, ne, profitiert bei so kleinen Spenden meistens die Bank am meisten so, ne? In Transaktionsgebühren und Buchhaltung. Dann hat man auch manchmal, also wir haben da auch manchmal 12.000 Euro, 10.000 Euro Spenden von Einzelpersonen gehabt, die wir auch erstmal recherchieren mussten. Wer ist denn das, um auch denen erstmal eine Spendenquittung schicken zu können? Also sehr überraschend. Wir haben kleine mittelständische Unternehmen gehabt, die uns gut finanziert haben sozusagen, aber auch jetzt nie quasi, also wir hatten jetzt nie eine Spende über 40.000, 50.000 Euro, aber schon so, ja, von ganz Kleinstspenden, von vielen Daueraufträgen, wo Menschen irgendwie zwischen 3 und 10 Euro oder teilweise 50 oder 100 Euro im Monat überweisen, sozusagen bis hin zu diesen kleinen bis ganz großen Einzelspenden. Und das war immer faszinierend. Vor allen Dingen hatten wir dann auch immer so Zeiten bis im Dezember, war es dann teilweise so, dass uns dann echt noch ein Drittel des Jahresbudgets fehlte. Und dann kriegst du dann innerhalb von einem Monat irgendwie rund um Weihnachten irgendwie 400.000, 500.000 Euro in so einer Endjahreskampagne, womit man dann wieder ein Polster hat, um quasi das nächste Jahr bis Weihnachten zu überleben.
Ja, die üblichen Spendenaufrufe, die man ja auch von anderen Stellen dann kennt, wo das dann aufgefüllt wird. Und wie groß ist die Redaktion dann jetzt aktuell?
Ja, ich habe ja gesagt, 16, 17 Personen, okay, ne, wobei natürlich irgendwie nicht alle schreiben, sondern du brauchst ja auch noch Menschen, die irgendwie sich um Administration und IT-Sicherheit kümmern, Bürokratie-Administration betreiben, ne, von Buchhaltung bis sonst irgendwie und ja, oder Design machen, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, ne? Bis die Podcasts schneiden, und der Rest schreibt.
Aber oder? Es ist ja jetzt schon so, ich hoffe, dass ich jetzt nichts übersehe, aber ich habe schon den Eindruck, dass Netzpolitik.org jetzt immer noch sehr stark textlastig ist. Ne? Es ist schon noch eine Textpublikation, ganz klassisch, so wie als du es damals als Blog betrieben hast. Ihr habt ein, oder beziehungsweise es gibt auch noch einen Podcast noch dazu, aber bin ich gespannt, ob ich jetzt irgendwas falsch sage. Ich hatte immer das Gefühl, dass der eher unregelmäßig dann kommt. Gab es denn da mal auch Überlegungen oder Versuche, mehr zu machen, andere Medienarten reinzunehmen, also zum Beispiel auch mehr Podcast, mehr Audio zu machen oder vielleicht auch mehr Video, ne? Also dass man sagt, okay, wir bereiten das vielleicht auch noch auf YouTube noch auf, um dann auch nochmal andere Öffentlichkeiten zu erreichen oder vielleicht sogar zu sagen, wir machen das noch als TikTok zum Beispiel. Oder ist es was, wo du sagen würdest, ja, das könnte man machen, aber wir haben auch so, erreichen wir unsere Zielgruppe und spielen ja unsere Themen ja auch ganz viel dann über unsere Zielgruppe, dann über Bande in den klassischen Medien.
Also wir haben vor 10 Jahren so eine Zeit lang mit Büchern experimentiert. Ach, das ist natürlich auch textlastig so, ne? Also damals irgendwie Self-Publishing und so weiter, Netzpolitik-Jahrbücher oder zu Snowden-Enthüllungen und so weiter. Also immer wieder so die Chance genutzt, um quasi, E-Books auch oder auch gedruckte Bücher sozusagen über Mini-Auflagen irgendwie vertreiben zu können. Aber das war natürlich auch sehr aufwendig. Und ja, Podcast haben wir eigentlich seit 2005 gemacht. Da war aber auch irgendwann Ja, die Herausforderung, du brauchst halt Menschen, die das dann schneiden. Und ich war irgendwann, dachte ich auch so, warum, wo bin ich jetzt eigentlich gelandet? Ich war ja froh, eine Blog-Software zu haben, um nicht mehr mit HTML mich beschäftigen zu müssen. Und dann saß ich die ganze Zeit vor Audioschnittprogrammen und habe die mehr Zeit irgendwie zum Schneiden gebraucht und veredeln als irgendwie mit den Podcasts selbst. Deswegen sind die irgendwie immer ein bisschen eingeschlafen. Mittlerweile gibt es da mehr Podcast als früher, als Netzpolitik-Podcast, aber ja, da kommt auch noch einiges mehr wahrscheinlich. Video haben wir immer mit ausprobiert, da war aber noch viel schlimmer. Also du brauchst ja noch viel mehr Ressourcen, um Videos zu schneiden, um aber auch zu wissen, eigentlich guckt sich keiner die Videos an. Und dann musst du aber auch noch die ganze Zeit algorithmische Entscheidungssysteme bespielen und bespaßen. Also du brauchst eine Regelmäßigkeit und so weiter. Und da war dann eigentlich immer die monetäre Entscheidung, naja, die ein, zwei Personen, die man jetzt für sowas bräuchte, um dann irgendwie mal auf TikTok oder sonst wie aktiv zu sein, die lassen wir lieber investigativ recherchieren und die sollen halt schreiben, weil wäre nice to have, hatten wir aber zu dem Zeitpunkt nie oder beziehungsweise war immer die Grundsatzentscheidung, ja, hätten wir gern, aber lieber Prioritäten setzen.
Ja, kann ich nachvollziehen, wobei ich trotzdem sagen würde, dass da gerade, wenn du das gut aufbereitest für jetzt, also gerade TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, dass das da schon auch nochmal eine andere Wucht entfalten kann, so etwas.
Ja, aber also da musst du natürlich auch berücksichtigen, heutzutage hast du ganz andere Produktionsmittel als früher. Ja, ne? Ja, natürlich ist heute auch Videoschneiden, das ganze Equipment, also spätestens seit Corona haben wir alle ein Fernsehstudio zu Hause. Das war ja vorher nicht so. Und sagen wir mal, wenn ich heute noch mal neu sowas starten würde, würde ich natürlich von vornherein das Ganze mit berücksichtigen. Aber wir kommen nun mal aus einer textlastigen Zeit und die überwiegende Mehrzahl bei netzpolitik.org fühlt sich mit diesem Medium sehr wohl und deswegen ist das eine bewusste Entscheidung dafür und gegen andere Medienformen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich bin ja in einer ähnlichen Situation, das ist ja bei mir. Ich komme ja auch aus einer sehr textlastigen Richtung und nehme mir aber immer vor, habe das noch nicht geschafft, aber will auch mehr mit Video auch zum Beispiel experimentieren, aber bisher ist es noch ein guter Vorsatz, der noch nicht umgesetzt ist. Du hast ja vorhin schon gesagt, ne, dass er durchaus dann, was ihr gemacht habt, mit zum Teil geringen Mitteln dann richtig großen Hebel gehabt und dann auf einmal sehr viel Licht auf, sag ich mal, dunkle Lobby-Ecken, dann die du dann da strahlen konntest. Was natürlich dann auch an der einen oder anderen Stelle nicht nur zu Unmut, sondern auch zu Widerstand geführt hat. Und ich hatte es schon wieder vergessen. Aber als ich im Vorfeld nochmal so ein bisschen so geguckt habe, ist mir die Landesverratssache wieder vor die Füße gefallen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz grob zusammenfassen, was, also ich glaube, so 2015 war es, ne? Irgendwie sowas in einem Dreh. Vielleicht kannst du grob nochmal zusammenfassen, was da passiert ist, weil das war ja schon, finde ich, eine ziemlich heftige Nummer.
Ja, das war so fast zwei Jahre nach Start der Snowden-Enthüllungen, wo die Bundesregierung immer noch versuchte zu suggerieren, dass sie das alles nur aus der Zeitung kennen würde, man überhaupt nichts damit zu tun hatte, gab es immer mehr investigative Berichterstattung, die einfach offenlegte, dass unsere eigenen Geheimdienste, Verfassungsschutz, MAD, Bundesnachrichtendienst knietief im Sumpf von NSA und Co. mitstecken sozusagen. Und da viele Fragestellungen noch ungeklärt waren, unter anderem, ob das überhaupt rechtens ist. Ganz häufig kam heraus, auch im NSA-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag, dass einfach unsere Geheimdienste illegal, verfassungswidrig gehandelt haben, um einfach alles zu überwachen, was geht. Und solange es da keine Dokumentation drüber gab, kam man damit halt durch. Ne? Und wir hatten zwei Dokumente veröffentlicht und wollten damit eigentlich auch eine gesellschaftliche Debatte befeuern in der Frage, ob jetzt der Verfassungsschutz individuelle Kommunikation überwachen darf im Internet und das Internet oder quasi ja generell die Internetüberwachung ausbauen darf. diese Diskussion, die fand nicht statt, weil die Dokumente waren im Geheimen, die Entscheidungen waren geheim. Wir haben sie halt veröffentlicht und da ist erstmal nichts passiert, weil an dem einen Tag, als wir das eine Dokument veröffentlicht haben, hat zufälligerweise der damalige Justizminister Heiko Maas 5 Minuten später die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt und dann interessierte sich keiner dafür, was der Verfassungsschutz macht. Ja. Dann waren wir ganz überrascht, als wir Monate später ein Schreiben vom Generalbundesanwalt erhielten, dass er
das war Ermittlungen... Monate später war das dann.
Ja, also das...
Also war aber nicht so eilig.
Dass seit Monaten auch Ermittlungen gegen uns laufen würden, wegen Landesverrat, initiiert von Hans-Georg Maaßen, dem damaligen Verfassungsschutzpräsidenten und heutigen Rechtsaußenpopulisten, der, ja, quasi, ja, dem waren wir unangenehm und wie wir auch annehmen, sollten damit eigentlich auch mit einem Schuss gegen uns wir eingeschüchtert werden, aber auch viele andere Journalistinnen, gegen die man sich nicht traute zu schießen. Ne? Also Journalistinnen, die auch in diesem ganzen Überwachungssumpf bei Zeit oder bei Spiegel und so weiter recherchierten. Und das haben wir halt zum Glück durch dieses Schreiben erfahren und nicht durch eine Razzia bei uns zu Hause und in den Redaktionsräumen, was auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Da haben wir echt riesen Glück gehabt und wir konnten da halt eine Öffentlichkeit für schaffen, so die dazu führte, dass nach 10 Tagen der Generalbundesanwalt als Bauernopfer quasi in Rente gehen musste, keiner mehr was damit zu tun haben wollte, Hans-Georg Maaßen sich noch retten konnte und seitdem unklar ist, wer da eigentlich warum, wie involviert war. Wir vermuten, dass das Kanzleramt und das Innenministerium damals da die schützende Hand über Maaßen gelegt hatte und alles auch erlaubt hatte. Das werden wir aber erst in 23 Jahren oder so feststellen, wenn dann nach 30 Jahren Sperrfrist irgendwie Akten zugänglich gemacht werden. Mhm. Es interessierte dann leider irgendwann keinen mehr, weil die sogenannte Flüchtlingskrise fing dann irgendwie Wochen später an und
das hat in der Zeit dann
mediale Shift gegeben. Aber uns hat das sozusagen insofern geholfen, dass wir auf einmal eine riesige nationale, internationale Solidaritätswelle bekommen haben, Aufmerksamkeit bekommen haben und vor allen Dingen auch sehr viele Spenden in sehr kurzer Zeit.
Was heißt international? Das hat dann auch Wellen geschlagen in Frankreich zum Beispiel, oder?
Ja, nicht nur in Frankreich, ne? Also das führte dazu, dass, also das erste Medium, was anrief, war BBC World News. Ne? Da muss ich auch erstmal nachgucken, was Landesverrat auf Englisch heißt. So, ne? Wir wunderten uns, warum kein deutsches Medium anrief. Wie ich später feststellte, saßen überall erstmal die ganzen Justiziare großer Medien über dem bürgerlichen Gesetzbuch und wir verschiedenen anderen Rechtsbüchern und versuchten alle rauszufinden, was war Landesverrat, wo kommt das her, weil das letzte Mal so richtig eingesetzt wurde zur Spiegel-Affäre sozusagen. Ne? Ja. Also, aber das war so groß, dass halt auch irgendwie Deutschland dann irgendwann außenpolitisch Probleme bekam, weil man sich ja die ganze Zeit immer für Bloggerinnen und Journalistinnen in repressiven Regimen einsetzte und auf einmal war da so ein Ding, wo sich dann auf einmal auch das Auswärtige Amt auf UN-Ebene irgendwie erklären musste, warum man in Deutschland denn jetzt gegen die armen Blogger vorgehen würde.
Zu Recht.
Ja, klar, ne, also.
Ja, das war wirklich eine, das war eine wirklich heftige Sache. Ich hatte es damals dann, nur damals war ich habe dann zu der Zeit ein Kleinkind gehabt und habe das nur so vom Rande her immer alles so mitbekommen und das ist auf jeden Fall nochmal interessant, das nochmal so zusammengefasst, nochmal von dir zu hören. Das war aber doch wahrscheinlich dann auch eine sehr, sagen wir mal, schlaflose Zeit für euch? Oder habt ihr euch da nicht so viele Sorgen gemacht?
Also ehrlich gesagt konnte ich super schlafen, weil ich den ganzen Tag so gestresst war, dass ich abends irgendwie ins Bett fiel und durchgeschlafen habe. Wir haben's. Also das war total surreal, ne?
Genau,
viele dachten so, ihr seid die ganze Zeit schlaflos, aber wir konnten so gut schlafen, weil wir die ganze Zeit dachten, wir sind hier in Deutschland, wir sind Journalisten, wir machen unsere Arbeit. Die können uns doch hier nicht ins Gefängnis stecken, wir sind doch nicht in der Türkei oder im Iran. Ne? Also das war einfach irgendwie dieses Ding so, irgendwie sind wir hier im falschen Film gelandet, so, ne? Und gleichzeitig standen wir aber auch staunend davor und dachten uns, die schießen hier gerade mit dem schärfsten Geschütz, was die haben, auf uns, unterschätzen uns offensichtlich auch so ein bisschen Und wir waren ganz verwundert, wie viel Aufmerksamkeit wir bekommen hatten. Und auf einmal lasen auch Menschen unsere Recherchen, die halt vorher keinen interessiert hatten. Also aus der Position oder Perspektive war das ja wiederum interessant. So,
ein schöner Streisandeffekt.
Ja, genau. Also.
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist, aber letztendlich, ne, so rückblickend ja schon, dass da schon das erste Anzeichen, dass da ein paar Menschen da so ihren, so den Kompass, den inneren Kompass verloren hatten, wenn sie ihn jemals gehabt haben, ne, also wie Maßen und so weiter. Aber zur Sache selbst, ne, zur wie die Geheimdienste arbeiten, da hat sich ja nicht wirklich etwas nach diesen ganzen Offenbarungen geändert, oder? Oder findest du, oder hast du den Eindruck, dass sich da etwas was geändert hat, was die Überwachungsvorgänge angeht?
Ja, sagen wir mal, die Snowden-Enthüllungen sollten eine Warnung sein und wurden von der Politik eher als Machbarkeitsanalyse angesehen. Das hatten eigentlich alle unterschätzt. Also das war auf einmal so, oh, sowas geht auch. Das will ich auch haben, sozusagen. Ne? Also wie so ein Spielzeugkatalog erschienen sie und nicht als hallo, ihr seid hier zu weit gegangen. Sie haben aber zwei konkrete Sachen sind daraus entstanden. Das eine ist, es gab auf einmal auf technischer Ebene ein größeres Bewusstsein dafür, dass alles, was nicht verschlüsselt ist, einfach überall überwacht wird. Und vorher war eigentlich immer so auch ein bisschen die betriebswirtschaftliche Fragestellung, auch wenn wir jetzt Verschlüsselung einbauen, dann kostet uns das vielleicht 5% mehr irgendwie Rechenkapazität und Strom und nee, das können wir sparen. Und danach war auf einmal so, Moment mal, kann man auch Verschlüsselung einstellen? Und das führt auf einmal dazu, dass halt auf technischer Ebene dieser anlasslosen Massenüberwachung erstmal Steine in den Weg gelegt worden sind, die man hätte vorher machen können, hat aber keiner aus Bequemlichkeit. Und dann führten diese Enthüllungen, vor allen Dingen in Deutschland, aber auch in anderen Staaten wie in den USA dazu, dass Aktivistinnen, Bürgerrechtlerinnen vor Gericht ziehen konnten, um diese Überwachungsmaßnahmen vor dem Verfassungsgericht bei uns, vor dem Europäischen Gerichtshof oder in den USA vom Supreme Court für größtenteils verfassungswidrig erklären lassen zu können. Was in Deutschland dann dazu führte, dass halt das BND-Gesetz eingeführt wurde, um ganz viele Praktiken irgendwie, die vorher ganz klar illegal waren, zu legalisieren, wogegen man dann wiederum vor das Verfassungsgericht ziehen konnte, um diese danach legalisierten Maßnahmen für verfassungswidrig wieder erklären zu können und quasi den rechtlichen Rahmen enger zu ziehen, was gemacht werden darf und was nicht. Das ist natürlich alles immer noch unbefriedigend, weil wir werden immer noch überall überwacht. Ja. Und die einzige Frage ist, von wem alles? Und werden diese Daten mal für immer irgendwo festgehalten und mal gegen uns verwendet? Zweifelsfall ja, aber wir haben jetzt ein stärkeres Bewusstsein. Ja, und ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass wir auch im digitalen Raum möglichst unüberwacht miteinander kommunizieren und uns informieren können.
Wobei du natürlich recht hast, ne? Also zum einen haben wir natürlich jetzt mittlerweile ganz viele Dienste und Angebote, die im Mainstream verwendet werden, in der Mitte der Gesellschaft. Die ganzen Messenger sind mehr oder weniger alle Ende zu Ende verschlüsselt. Also ob das jetzt WhatsApp ist, Signal, Telegram, die benutzt werden und die man dann nicht einfach so ohne Probleme mitschneiden, mithören kann. Und gleichzeitig ist es natürlich dann auch etwas, wenn jetzt in der Politik darüber gesprochen wird, hier eine Hintertür oder da muss, da darf die Verschlüsselung oder wie auch immer, dann sind die Gegenargumente nicht rein hypothetisch. Ne? Dann kann man ja mittlerweile ganz konkret werden mit bestimmten Argumenten, ne? durch die ganze Snowden und die ganze Debatte, die dann damals so stattgefunden hat. Also da, das stimmt schon dann, was du da sagst. Eine Debatte, über die ich mit dir noch sprechen möchte, oder ein Themenfeld, das mich beschäftigt, wo ich in den letzten Jahren auch viel wieder nachgedacht habe, war etwas, wo wir alte Hasen in den Nullerjahren haben uns auch ganz viel mit Urheberrechtsthemen beschäftigt. Da waren ja auch Abmahnungswellen da damals zum Teil, File-Sharing war damals noch ein Thema und die alten Geschäftsmodelle, ne? Also es war ja damals, war in den Nullerjahren ist man davon ausgegangen, dass die Musikindustrie jeden Moment komplett aufhört zu existieren, wegen der Raubkopien, logischerweise. Und da war ja schon zum Teil auch heftige Debatten, die damals geführt wurden. Ich habe da auch relativ viel immer dazu gemacht, auf Bühnen, auf den Konferenzen, auch auf Neunetz.com, auch viel mich damit beschäftigt, wie dann in so einer Welt eigentlich auch Geld verdient werden kann als Kreative, als Musikerin, als Band und so weiter. Aber ich habe damals, und das ist vielleicht wahrscheinlich in meiner jugendlichen Naivität damals, weil ich damals zu jung war, habe ich damals auch den Fehler gemacht, tatsächlich mit Leuten, die davon überzeugt waren, dass sie nur aufgrund dieses einen Gesetzes in der Lage sind, mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen, mit denen zu diskutieren, mit denen zu argumentieren, da Zeit reinzustecken, Energie reinzustecken. Und ich habe dann letzten Endes, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, war das für mich persönlich zumindest eine ziemliche Zeitverschwendung, weil das natürlich sehr unproduktive Debatten waren. Warum ich mit dir darüber reden möchte, ist, letzten Endes habe ich dann so für mich so ein bisschen dann herausgefunden, oder das ist meine Feinjustierung von dem, was ich mache, dass ich mittlerweile mir sehr genau überlege, ob ich wirklich in eine Debatte reingehe, die sich damit beschäftigt, was jetzt vielleicht kaputt geht oder was kaputt gehen kann und was geschützt werden oder gerettet werden muss oder wie auch immer, und mich viel mehr eher damit beschäftige, also um es vielleicht allgemeiner zu sagen, mich weniger mit den Debatten beschäftige, die sich mit etablierten oder alten Strukturen beschäftigen, und mehr mit Dingen beschäftige, die, bei denen es darum geht, wie das Neue entsteht oder wie Alternativen entstehen können, wie sie funktionieren können und wo sich etwas hinentwickelt, weil ich das für sowohl für mich persönlich für produktiver halte, als auch sinnvoller halte, wenn man sich damit beschäftigt, wie Dinge in einem neuen Kontext funktionieren können, statt sich nur mit dem alten Kontext zu beschäftigen, um das jetzt mal wirklich relativ, sag mal, abstrakt zu formulieren. Und da, also vielleicht, weiß nicht, was du dazu sagen hast, weil ich finde ja damals, da ist ja wirklich, wirklich viel Energie in den Nullerjahren, ne, in diese Urheberrechtsdinge reingeflossen. Und wenn wir jetzt mal heute schauen, ne, ich habe neulich in All Places der FAZ einen Text gehabt, den ich da für die FAZ für die Economy geschrieben habe, wo ich eine Studie von TechDot und deren Institut drin hatte, wie Kreativschaffende oder Kreativindustrien heute Geld verdienen und wie sie dastehen. Und die Musikindustrie zum Beispiel steht global, also das ist auch vom globalen Verband, ist jetzt auf dem Stand von, ich glaube, von 2000 wieder angekommen. Und denen geht es ziemlich gut, ne? Unter anderem durch Streaming und so weiter und viele andere Dinge. Aber haben relativ gute Einnahmen. Das, wenn man es jetzt im Aggregat sieht, ne, man kann natürlich immer einzelne Kreative rausziehen, die dann im neuen Kontext dann größere Probleme haben. Aber im Aggregat als Branche stehen die relativ gut da. Und diese ganzen Energie, die wir damals in diese Debatten haben reinfließen lassen, die sehe ich nicht so richtig, dass die irgendwo sich irgendwo niedergeschlagen haben. Weil letzten Endes haben wir heute auch eine Struktur, ne, wo das Urheberrecht nach wie vor existiert, wo die Kreativen weiter nach wie vor existieren, und die großen Major-Labels auch mit ihren großen Katalogen relativ gut dastehen am Verhandlungstisch gegenüber den Streaming-Services.
Und ja, die gehören denen ja teilweise mit.
Gehören denen zum Teil, und die haben natürlich dann, weil sie so groß sind und so wichtig sind, dass kein Streaming-Dienst auf nur einen von den letzten großen drei Labels verzichten kann, entsprechende Verträge, bei denen sich auch schon mal vorab was ausgezahlt bekommen und pro Stream dann mehr vom Kuchen bei ihnen bleibt als bei den Indies zum Beispiel. Ne? Das sind also, was dann damit reinfließt. Und das ist so ein bisschen sowas, was mich so beschäftigt, weil das damals wirklich so ein zentrales Thema für mich ist und nach wie vor auch ein zentrales Thema für mich ist, weil ich nach wie vor finde, dass wir als Gesellschaft relativ viel verlieren, weil wir die Kultur in diesem Korsett namens Urheberrecht für unfassbar lange Zeit einschließen. Und das ist jetzt bei Musik jetzt nicht so ein großes Problem. Aber wenn wir zum Beispiel mal so eine andere Kultur oder Kunst oder selbst Populärkultur reingehen, ne? Also so Computerspiele, die du und ich in den 90ern gespielt haben, die sind zum Teil nur noch auf halb illegalem Wege irgendwie zugänglich über Emulatoren, die auch eigentlich laut Urheberrecht illegal sind. Einfach weil das dann zum Teil Dinge sind, die von Unternehmen kommen, die es heute nicht mehr gibt, wo auch niemand mehr nachvollziehen kann, wer welche Rechte eigentlich irgendwo hat. Ne? Also das Ganze ist alles, da geht unfassbar viel an Kultur, finde ich, verloren. Aber es ist halt ein Thema, da lässt sich nicht wirklich etwas gesellschaftlich dran ändern. Uns hat halt auch keine Auswirkung wirklich gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Diese ganze Energie, die da reingeflossen ist. Damals.
Also ich kann nachvollziehen, wenn du sagst, du möchtest dich auf progressive Debatten konzentrieren, weil sie zielführender für dich sind. Ich mache das auch ganz gerne. Ich war und bin in der Urheberrechtsdebatte drin und stelle mich immer noch diesen Diskursen, weil ich auf der einen Seite auch weiß, diese Diskurse finden trotzdem statt, ob man jetzt mitmacht oder nicht. Ich auch gerne andere Perspektiven wahrnehmen möchte und da auch die Punkte sehe, nur häufig zu anderen Schlussfolgerungen komme und halt auch schaue, wie man halt gemeinsam ja quasi die bestmöglichsten rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen kann. Und das geht halt nur mit Zuhören und so weiter und Verständnis haben. Ich habe auch sehr viele Freundinnen, die ja in kreativen Berufen tätig sind, ne, wo halt dann auch Musikerinnen jetzt anfangen, sich sozusagen Programmieren beizubringen, weil sie irgendwie ihnen bewusst wird, in 3 Jahren wird ihre Musik eigentlich von der KI produziert werden. Und ja, also kein Scherz.
Aber das ist ja auch wieder hysterisch. Und
Also ich meine, SEMA.ai und so weiter, spiel mal damit rum und überleg mal, wie diese Tools in 3 oder 5 Jahren aussehen werden, die heute schon in bestimmten Bereichen anspruchsvoll, also, na, okay, anspruchsvoll ist der falsche Begriff. Also, aber Ergebnisse liefern, wo man sich vorstellen kann, naja, die technologische Weiterentwicklung, also früher oder später, wird allgemein populäre Musik eher von der KI erzeugt. Und das ist aber eine andere Debatte. Ne? Also, ich meine, die Urheberrechtsdebatte, die war ja absurd in den Nullerjahren. Ja. Ich weiß noch, wir standen da mit quasi als Gegenlobby zu Raubkopierer sind Verbrecher der ganzen Filmlobby. Und die guckten uns an, als wir ihnen erklärten, so, ja, wir haben alle unsere Beamer zu Hause, ne? Wir wollen ja irgendwie, machen File-Sharing, weil es gibt keine legalen Angebote. Und ich meinte, ja, geht doch ins Kino. Und wir so, wir haben Beamer zu Hause, wir haben unser Kino zu Hause, ne? Wir würden auch dafür gern zahlen, aber es gibt das Ganze gar nicht. Und die guckten uns an, als wären wir Aliens sozusagen, ne? Da gab es noch kein Netflix, noch nichts anderes. Und jetzt mittlerweile ist das ja der Standard. Oder die Musikindustrie, dann die ganzen Dieter Gornis und so weiter, die wollten halt, dass Menschen für File-Sharing das Internet gesperrt und abgenommen bekommen, so, ne, quasi wie den Führerschein wegnehmen. Und wir meinten die ganze Zeit nur so, ey, gibt uns doch mal eine legale Plattform, wo wir Geld dafür ausgeben können, weil wir das ist ja mit dem ganzen File-Sharing auch super kompliziert und nervig, bis man mal was gefunden hat. Und irgendwann war Spotify da und jetzt sind alle bei Spotify. Das Hauptproblem, das hast du ja schon angesprochen, ist sozusagen, es gibt mittlerweile mehr Geld für Musik im System, aber immer weniger kommt bei den tatsächlichen Künstlerinnen an. Und da muss man halt ganz klar sagen, in der Urheberrechtsdebatte sind sehr häufig die Künstlerinnen quasi von den Verwertern vorne hingestellt worden, so quasi, um dann mal um Geld zu betteln. Aber die eigentlichen Profiteure waren von diesen ganzen Reformen in der Regel nicht die kleinen, netten, lieben, kreativen Indie-Künstlerinnen und Labels, sondern vor allen Dingen irgendwie Big Business, die am wenigsten kreativ sind. Das ist eine traurige Entwicklung.
Ja, absolut, ne? Aber das ist ja letzten Endes auch so ein bisschen was, wo ich glaube, auch so für mich so versuche, so mein Fokus auch ein bisschen oder meine begrenzte Zeit möglichst produktiv einzusetzen, weil es ja viel sinnvoller, also finde ich jetzt für mich persönlich, ist, darüber nachzudenken, wie müssen denn Strukturen aussehen oder was müssten wir denn als Umgebung schaffen, damit wir nicht die Mittelsmänner, die Rechteverwerter, denen mehr an die Hand geben, sondern denen, die letzten Endes die Kultur oder das Kreative selbst schaffen. Und das ist eine gar nicht so einfache Fragestellung, weil es natürlich zwei Parteien sind, die denselben Kuchen aufteilen, aber natürlich auch an vielen Stellen im selben Boot sitzen. Ne? Deswegen konnten ja die Rechteverwerter überhaupt nur dann auch damals die großen Labels und Filmstudios und so weiter dann einfach die Kreativen vorschieben, auch wenn es dann den Managern der Unternehmen gar nicht zwingend darum geht, weil das dann einfach nur die Kreativlieferanten sind, die Produkte dann einfach abzuliefern haben. Du stimmst zu.
Ja, ne, also.
Nee, es ist halt so etwas, was mich die letzten Jahre immer mal wieder so ein bisschen umgetrieben hat, wenn ich an die Zeit damals zurückgedacht habe, ne, so 2008, 9, 10 und so weiter. Weil eben auch das Leistungsschutzrecht ist ja letzten Endes auch sowas in die Richtung dann auch gewesen, was da auch damit reingespielt hat. Und wir haben ja letzten Endes jetzt gerade auch, wenn du jetzt schon KI ansprichst, gehen wir ja da auch schon wieder in so eine sehr, sehr bizarre Richtung in ganz vielen Debatten, ne, wo Leute sagen, ey, diese ganzen KI-Systeme werden trainiert auf Kunst, Kultur und die Kreativen bekommen nichts. Wir müssen da jetzt hier, also von ganz vielen bizarren Stellen kommen da jetzt so urheberrechtsmaximalisierende Forderungen. Ne? Da muss jetzt noch mehr Urheberrecht dann auch in die Richtung gehen für die Kreativen oder wir müssen da irgendwelche Schutzrechte schaffen oder Regularien. Und ich bin gar nicht sicher, ob man sich da wirklich auch über die ganzen Kollateralschäden Gedanken macht, die das dann vielleicht auch mit sich bringen kann. Auch wenn ich natürlich die Intention dahinter nachvollziehen kann, dass man den Eindruck hat, man sieht hier eine Ungerechtigkeit, eine Ungleichheit und man muss da irgendeine Lösung finden, die dann einfach nur mit mehr staatlich regulierten Monopolen umgesetzt werden kann.
Ja, also sagen wir mal, bei viele Kreative haben einfach einen Punkt. Wenn große Unternehmen, milliardenschwere Unternehmen, ich nenne jetzt mal OpenAI als milliardenschweres Unternehmen, weil die ganze Microsoft-Förderung gibt das halt her sozusagen. Wenn die einfach mal alles nehmen, was möglich ist an Inhalten, um ihre Sachen zu trainieren, um darüber Dienstleistungen bereitzustellen, die Arbeit von anderen, deren Werke sozusagen damit eingeflossen sind, ersetzen können, dann ist es für mich ein Punkt, dass man darüber nachdenken müsste, ist das fair? Nein, ist nicht fair. Wie finden wir jetzt Lösungen, um möglichst Innovation zu ermöglichen, um neue Systeme auch so gut wie möglich zu haben, aber jetzt keinen Freifahrtschein für OpenAI zu geben, weil das der Kollateralschaden ist, dass die dann irgendwann aufgrund ihrer Machtstrukturen, aufgrund ihrer Fähigkeit, so viele Datenmengen wie möglich zu nutzen, verarbeiten zu können, einfach eine Monopolstellung schaffen und ganz viele andere dem zum Opfer fallen. Also hier geht es eigentlich um Machtbegrenzung sozusagen, aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass halt überhaupt nichts mehr möglich sein sollte. Und das ist natürlich dann die Fragestellung, wie erreicht man das Ziel, dass halt möglichst viele Interessen gemeinsam berücksichtigt werden können und diese Macht begrenzt werden kann.
Ja, ich würde dem aber noch zur Seite stellen, dass man sich sehr genau überlegen muss, welchen Hebel man ansetzt, um dieses Ziel, was du gerade formuliert hast, auch zu erreichen. Ne?
Und das, ja, das sage ich.
Und das ist ja was ja ganz oft passiert in der Debatte. Ne? Man sieht halt, der größte Hebel, der halt rumliegt, ist das Urheberrecht. Ne? Und dann denkt man halt, ja, den setzen wir jetzt halt hier an. Und zum Teil wurde es ja jetzt ja auch gemacht, ne? mit der Klage der New York Times gegen OpenAI, von der ich ausgehe, dass sie scheitern wird.
Ja, aber auch über den AI-Act. Ne? Also der AI-Act sagt sozusagen, es muss halt eine gewisse Form von Transparenz irgendwie dabei sein, wie werden Trainingsdaten zusammengesetzt.
Ja, ne, aber das machen sie ja nicht transparent, auch zum Teil, ne, aus Eigeninteresse und weil sie da natürlich dann nicht die Tür öffnen wollen, für was auch immer dann damit kommt. Aber was ich halt dazu noch sagen würde, ist, ne, also man muss sich halt die Frage stellen, ob das Training dieser Systeme, ob es transformativ ist mit dem, was dem damit gemacht wird, was da reingegeben wird, oder ob es nicht transformativ ist. Und ich sehe es sehr, sehr deutlich als transformativ, weil das, was rauskommt, ist nicht das, was du reingesteckt hast. Du hast natürlich Parallelen, ne? Gerade bei den Bildgeneratoren und so weiter. Und zum Teil kann es natürlich sein, dass du auch irgendwo Artefakte dann irgendwo siehst. Aber du kannst halt nicht sagen, okay, also ich zum Beispiel so meine öffentlichen Texte und deine wahrscheinlich, also auch, aber meine öffentlichen Texte von Neunetz.com, so die sind halt auch in den Trainingsdaten drin. Auf dem Washington Post gab es so mal ein Tool, wo man das sich da so angucken konnte. Aber da könnte ich jetzt zum Beispiel nicht zu so einem Modell hingehen, das jetzt auch auf das öffentliche Internet, mit dem öffentlichen Internet, da mit den Daten auch trainiert wurde, auch mit meinen Texten. Und sage, gib jetzt meine Texte, die da reingeflossen sind, gib mir die mal aus, zeig mir die mal an als Nutzer jetzt von so einem Chat-System zum Beispiel. Das funktioniert ja nicht.
Naja, technisch gesehen würde das schon funktionieren, wenn
das funktioniert, regulativ das einfach. Das ist ja eine andere. Also, nee. Naja. Also würde ich nicht sagen, dass es funktioniert. Technisch.
Ja, warum nicht?
Es ist ja eine Frage von dem Produkt, ne? Wie das Produkt auch genutzt wird. Und so wird es ja nicht benutzt und so wird es ja dann und so kommt es ja dann auch nicht raus. Und das ist ja dann die Frage. Aber das ist ja dann letzten Endes. Vielleicht muss man auch noch darüber debattieren, ne? Aber das ist halt meine Position, ne? dass es ein transformativer Umgang mit dem ist, was da reinkommt, weil das, was rauskommt, was ganz anderes ist. Und deswegen kannst du nicht Urheberrecht als Hebel nehmen. Also wenn du ansetzen willst und du sagst, es muss eine Vergütung welcher Art auch immer stattfinden oder eine Kontrolle oder ein Mitspracherecht meinetwegen, wie auch immer, dann muss das über eine andere Regulierung oder über ein anderes Gesetz, ein anderes Recht laufen als das Urheberrecht.
Bin ich mir unsicher, ob ich das unterschreibe. Also mal ein einfaches Beispiel. So, ne? Wir wissen halt, dass OpenAI wahrscheinlich YouTube gescrapt hat, um ihr Sora-Ding damit zu trainieren.
Davon kann man ausgehen, auch wenn es in Interviews nicht direkt bestätigt wird. Aber wenn man die entsprechenden Interviews von entsprechenden OpenAI-CTOs beim entsprechenden Wall Street Journal sieht, kann man schon, und das konnte man auch vorher schon annehmen, ja, das stimmt.
Klar, ne, also sagen wir mal so, ne, also von mir gibt es sehr viele Videos, die auf YouTube sind, so von Auftritten und so weiter. OpenAI wird in der Lage sein, mich als Deepfake da ausgeben zu können. Und das gibt ja auch ganz viele neue Möglichkeiten. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer so, naja, also eigentlich könnte die Tagesschau jetzt bis an mein Lebensende von Ulrich Wickert eingesprochen werden. Ne? Wo dann die Erben sozusagen die Rechte, Urheberrechte klären, dass das möglich ist sozusagen. Und dann muss ich mich gar nicht mehr an neue Moderatorinnen gewöhnen. Aber das wird übers Urheberrecht geregelt sozusagen. Und deswegen würde ich mit dieser ganzen Konsequenz oder Hartnäckigkeit, wie du gerade das festgelegt hast, würde ich sagen, nee, da stimme ich nicht überein, weil das sind so Fragestellungen. Ich möchte nicht, dass OpenAI mich jetzt sozusagen aufgrund meiner ganzen Trainingsdaten irgendwo wieder rausgibt. Und da ist der Hebel das Urheberrecht. Neben dem Recht aufs eigene Bild und so weiter auch noch, was sehen, und Persönlichkeitsrechten und so weiter.
Ja, Persönlichkeitsrechte, ne, das sind ja auch nochmal ein anderes Thema. Aber das finde ich ganz interessant als Argumentationslinie von dir, dass es natürlich technisch möglich ist, egal ob das jetzt in den Produkten so umgesetzt wird oder nicht, oder ob es entsprechende Versuche oder Wege gibt, um das zu verhindern, aber dass das halt trotzdem stattfinden kann, ist ja letzten Endes, es ist technisch möglich, ist ja letzten Endes auch die Argumentation für die Urheberrechtsabgabe auf alle Speichermedien gewesen. Ne? Sodass du halt immer eine Urheberrechtsabgabe hast oder hattest, als wir früher noch CDs, DVDs gekauft haben, also die Rohlinge, die man dann... Die
gibt es immer noch, nur auf die Festplatten und
Smartphones. Wir kaufen die Dinger halt nicht mehr. Ne? Ja, oder genau. Ne? Aber das ist ja letzten Endes, das geht ja in die ähnliche Richtung. Und hätte ich jetzt... ich finde das interessant, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du da in die Richtung dann argumentierst. Aber ich glaube, meine Position ist, dass wir hier etwas haben, was an ganz vielen Stellen ähnliche Fragestellungen aufwirft, aber uns mal auch andere neue Fragestellungen aufwirft, über die wir nachdenken müssen, wo wir auch neue Antworten finden müssen, auch als Politik und so weiter. Und dass wir da nicht, ich würde halt davon vorab raten, da zu einfache Lösungen da jetzt halt schnell zu finden, weil diese Systeme auch, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, aber die sind wirklich, wirklich mächtig im Sinne von, dass man mit denen wirklich viele Dinge machen kann, als Gesellschaft, als auch als Einzelperson, die sehr sinnvoll sind. Und da Dinge zu früh kaputt zu machen regulatorisch, wäre ich sehr vorsichtig, was das angeht.
Aber da sind wir einer Meinung so. Ne?
Aber gut, es ist eine super spannende Diskussion, die wir jetzt hier zum Ende hin noch gekommen sind. Ich würde gerne noch weiter mit dir reden. Ich muss mich jetzt aber gleich um meine Kinder kümmern. Deswegen noch ganz kurz, du hast jetzt ja bei Netzpolitik.org, hast du jetzt aufgehört? Also gehst du jetzt in den Ruhestand oder was machst du denn jetzt?
Ach, schön wäre es so, ne? ich mache immer noch das Programm der Republika und berate Organisationen bei inhaltlichen Fragestellungen und nehme mir auch mal so ein bisschen Zeit, mal ein bisschen zu schauen, was will ich jetzt noch die nächsten 20 Jahre, die ich mindestens bis zum Renteneinstiegsalter habe, machen. Und ich habe jetzt die letzten 20, 21 Jahre bei diesem einen Projekt hauptsächlich gesessen. Ich habe da eigentlich alle Erfahrungen gesammelt, die man sammeln kann. Mhm. Das möchte ich mitnehmen und neue Erfahrungen sammeln und mal neue Strukturen und vielleicht auch noch mal was Neues gründen. Aber dafür nehme ich mir jetzt die Zeit, einfach auch mal zu reflektieren, in welche Richtung sich das Ganze weiterentwickeln kann. Für mich, für andere, für ja, unsere Zukunft.
Für dich, für mich, für alle Welt. Du hast ja auch ganz, ganz modern, der ist auch schon ein Ghost-Blog, ein Newsletter angelegt, den du auch da auf deinem Abschiedspost verlinkt hattest auf netzpolitik.org. Packe ich dann auch nochmal in die Shownotes rein. Abgesehen davon, wo kann man dir denn heutzutage am besten folgen? Weil so Social Networks ist ja auch ein bisschen, sind ja auch ein bisschen eine Herausforderung geworden in den letzten Jahren.
Ja, unter digitalpolitik.de werde ich mal ein Newsletter schreiben, wobei da ist die Erwartungshaltung jetzt ziemlich hoch und ich dachte mir so, naja, ich fange da jetzt mal an, so wenn ich mal Zeit habe, mal ein bisschen rum zu experimentieren, so wie ich früher mit Bloggen dann irgendwann mal rumexperimentiert habe. Ja, sonst bin ich halt von Blue Sky über Instagram, LinkedIn am besten wahrscheinlich erreichbar, Mastodon und dann, ja, gibt es auch noch irgendwelche mehr oder weniger Profilleichen bei Twitter, bei Facebook und was es da sonst noch gibt. Threads.
Genau, überall. Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast und ich hoffe, dass ich dich nicht erst in 20 Jahren, wenn du dann wieder aufhörst, erst wieder hier begrüßen kann, sondern hoffentlich vorher schon mal wieder. Danke dir.